Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Hip-Hop hat ja Lyrik zum globalen Massenphänomen gemacht. Poetry Slams erreichen Tausende. Gereimte, rhythmische Sprache berührt Menschen und das schon seit Jahrhunderten. Vielleicht, weil sie auch so nah an der Musik ist. Aus Anlass der Leipziger Buchmesse fragen wir nach der Kraft der Gedichte. Lyrik hilft, so haben wir das überschrieben. Die Kraft der Gedichte. Was macht sie aus, diese Kraft? Bei welchen Gelegenheiten? Wann geben Ihnen Gedichte Kraft? Was macht gute Poesie eigentlich für Sie aus? Und wie lesen Sie Gedichte oder hören Sie auch? Kaufen Sie Lyrikbänder oder reicht vielleicht doch der Songtext im Streamingdienst? All das interessiert uns in diesen nächsten zwei Stunden. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Rufen Sie uns gerne an. 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und wie sich das gehört, haben wir natürlich hier Gäste eingeladen. Beide nicht direkt in Berlin im Studio, sondern an verschiedenen Orten der Republik. In Leipzig zum Beispiel, auf der Leipziger Buchmesse, in unserem Übertragungswagen, die Lyrikerin Caroline Kallis. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Ja, Sie sind ja dort direkt sozusagen im Zentrum des literarischen Geschehens an diesem Wochenende. Und genau. Ulrike Geist ist mit uns verbunden in unserem Studio in Stuttgart, nicht weit von Tübingen, dort, wo ihre Lyrikhandlung, übrigens mitten in der Pandemie, werden wir auch noch drüber reden, eröffnet hat. Am Hölderlin-Turm, aber jetzt in Stuttgart im Studio. Schönen guten Morgen, Frau Geist.
Schönen guten Morgen, Herr Balzer und Caroline, zu dir nach Leipzig. Ich freue mich sehr.
Man kennt sich, das ist schön.
Ja,
das,
wir hatten eine Lesung vor 6 Wochen zusammen. Dass wir uns so schnell wieder sprechen, war nicht geplant.
Und dann haben wir auch noch 2 Stunden Zeit, um über eine der schönsten literarischen Formen überhaupt zu reden,
nämlich über die Lyrik. Das sehr, sehr schön. Ich freue mich sehr.
Frau Kallis, Sie sind ja schon früh am Morgen hier im Dienste der Lyrik unterwegs in Leipzig. Wie ist da die Stimmung gerade? Noch nicht viel los um die Uhrzeit, oder?
Ach, genau. Es ist wirklich beeindruckend. Die Hallen sind noch unglaublich leer. Aber ich bin gespannt, wenn ich jetzt hier aus diesem Ü-Wagen wieder herauskomme. Später um 11 Uhr, denke ich, werden sich die Massen da durchdrängen. Weil es ist wirklich ein toller Andrang. Es ist tolle Stimmung. Und es macht viel Freude, wieder hier zu sein. Die Leute sind nach einer vierjähriger Pause wirklich durstig nach der Begegnung, nach den Büchern, nach der Literatur. Und insofern ist das total schön, wieder hier zu sein.
Ulrike Geist, und Sie haben, denn Sie müssen dann ja nach 11 Uhr wieder zurück nach Tübingen, vermute ich mal. Jemanden, der Sie vertritt in Ihrer schönen Buchhandlung.
Jetzt, ja, jetzt heute Vormittag. Ja, ich wäre auch gerne in Leipzig, aber dann müsste ich den Laden schließen. Das mache ich natürlich sehr ungern, aber meine Tochter ist vor Ort.
Ein Familienbetrieb.
Ein Familienbetrieb? Nein, es ist eigentlich mein Laden, aber meine Tochter ist jetzt 18 und immer mal wieder springt sie für mich ein.
Das ist gut, das ist gut. Und hat offenbar auch einen gewissen Sinn für Lyrik oder springt sie einfach ein, weil es halt die Mama ist?
Sie liebt Bücher mit der Lyrik, noch nicht so. Aber
da ist noch Potenzial?
Da ist noch Luft nach oben, aber sie managt den Laden perfekt. Ja. Also, ja.
Vielleicht ist sie ja ein bisschen von der Lyrikbehandlung in der Schule etwas traumatisiert. Darüber können wir auch noch reden, wie eigentlich Lyrik in den Schulen gehandhabt wird. Also wenn es da auch Erfahrungen gibt, gerade von sehr jungen Menschen, dann rufen Sie uns gerne an. Hat vielleicht die Schule Ihnen den Spaß an der Lyrik auch verdorben? Oder umgekehrt, gibt es Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, also ja, mit den Möglichkeiten bringe ich Lyrik an ganz junge Menschen. Vielleicht gibt es da ja neue Formen jenseits der Interpretationshilfen oder was es da nicht alles gibt, auch ich erinnere mich dunkel. Rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Aus Anlass der Leipziger Buchmesse, wo wir übrigens auch mit unserem Stand vor Ort sind, reden wir über die Kraft der Gedichte. Lyrik hilft, haben wir es überschrieben. Elke Thormann schreibt uns aus Hannover, dass sie inzwischen zum dritten Mal ein Gedichtband gekauft hat, für klein und groß, von Amelie Fried herausgegeben mit dem schönen Titel »Ich liebe dich wie Apfelmus«. Es macht unheimlich Freude, schreibt sie, darin zu stöbern und sich der Muse darin hinzugeben. Oder der Muse, in dem Fall besser gesagt. »Ich liebe dich wie Apfelmus«, ein Buch zusammengestellt von Amelie Fried. Welche Rolle spielt Poesie, welche Rolle spielen Gedichte, Lyrik in Ihrem Alltag? Das kann natürlich auch sehr viel mit Musik zu tun haben, muss es aber auch nicht unbedingt. Oder schreiben Sie vielleicht selber bei Gelegenheit Kaufen Sie Lyrikbände oder lesen Sie es einfach nur im Netz oder in den sozialen Medien. Erzählen Sie uns davon. Und aus dem schönen Marburg ruft Franz Josef Hanke an. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie ist es bei Ihnen mit der Lyrik?
Ja, ich bin schon als Schüler gequält worden und habe mir dann Spaß draus gemacht, die Gedichte dann ein bisschen zu dramatisieren. Also zu Dionys, dem Tyrann, schlich damals den dolchen Gewande, was ihn schlugen die Häscher in Band. Was wolltest du mit dem Dolchen, sprich? Also man kann da viel draus machen, wenn man will, und es nicht so runterleiern. Ich bin ein großer Fan von Erich Kästner, Robert Gernhardt und halte aber auch Heinz Erhardt für einen unserer großen deutschen Dichter.
Heinz Erhardt, also derjenige, der, ich sag mal, in den 60er und 70er Jahren eher so mit Filmen bekannt wurde.
Und auch das, ja, genau.
Aber auch ein großer Lyriker in Ihrer
Sicht. Ja, also zum Beispiel Sicht. Nehmen Sie mal, ob gleich die Nas, ob spitz, ob glatt, zwei Flügel, Nasenflügel hat, hält sie doch nicht sehr viel vom Fliegen. Das Laufen scheint ihr mehr zu liegen.
Das ist schön. Und lesen Sie das, oder Sie haben es, Sie müssen es gar nicht lesen, Sie haben es ja direkt hier parat, oder hatten Sie es jetzt vor sich ausgedruckt? Nein.
Ich habe das im Kopf. Lesen kann ich gar nicht so gut, weil ich blind bin. Und dafür muss der Kopf dann herhalten.
Das heißt, Sie müssen es hören.
Ja, und da hat mich die Schule halt eben gut geschult. Mhm. Also der besondere Punkt ist eben auch der, in der Schule musste ich auswendig lernen. Und heute sind das die Sachen, die ich im Kopf habe. Das heißt, ich kann die großenteils jetzt nicht mehr vollständig unbedingt, aber ich kann sie rezitieren. Und das ist vielleicht eine kleine Anmerkung, die vielleicht ein klein bisschen auch einen trüben Touch hat, aber auch einen schönen. In den Konzentrationslagern haben sich die Leute gegenseitig die Gedichte vorrezitiert, die sie im Kopf hatten. Und das war für sie ein Riesentrost, sie am Leben zu halten.
Das haben sie manchmal auch, da gibt es ja Berichte darüber, auch geflüstert, ne? Leise, damit es von den Aufsehern keiner mitbekommt.
Auch das, ja.
Also,
und Mikis Theodorakis hat es das Leben gerettet, dass er auf Deutsch am Brunnen vor dem Tore singen konnte.
Mhm. Und Ihre Schulerfahrung, höre ich so aus Ihren Worten, ich weiß nicht, sind Sie seit Kindheit blind oder später erst geworden?
Ich bin auf eine normale Regelschule gegangen und bin dann später erblindet. Das heißt, damals habe ich noch einigermaßen schlecht oder recht gesehen. Aber meine Mitschüler und ich, wir sollten halt Gedichte rezitieren bei einem bestimmten Lehrer.
Welche Gedichte waren das? Also Balladen, Schiller, Goethe?
Der Erlkönig, Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Der Vater mit seinem Kind. Kommt ein Mann, spricht ihn an. Ob er den Jungen haben kann, würde jetzt sein Herz sagen. Vater sagt nein, reitet heim, erreicht den Hof mit Mohl und Not. Vater lebendig, Sohn tot. Das war die Kurzfassung von Heinz Erhardt.
Wollte ich gerade sagen, das war leicht abgewandelt. Aber trifft trotzdem das Geschehen in diesem Gedicht. Also es war, die Erfahrung in der Schule war so mittelmäßig letztlich, was also sozusagen die Art und Weise des Vermittelns der Lyrik angeht, oder sind Sie noch dankbar im Nachhinein?
Ich bin im Nachhinein sehr dankbar dafür. Also damals haben wir alle ein bisschen gestöhnt, auch weil dieser Lehrer irgendwie da so ein bisschen vernarrt war und so ein bisschen nicht nachlassen wollte damit und uns mehr oder weniger gequält hat. Aber heute bin ich ihm dafür dankbar, weil ich eben einerseits diesen Schatz dadurch kennengelernt habe und mich damit auseinandergesetzt habe und auch mein Gedächtnis trainiert habe. Und Sie merken ja, dass ich auch das Gedächtnis nutzen kann. Also das heißt, es hat geschult. Und insofern bin ich auch dafür, dass man den Kindern auch heute in der Schule das Auswendiglernen aufdrängt. Allerdings sollten sie die Gedichte selber auswählen dürfen, die sie wählen, um sie auswendig zu lernen.
Ja. Das reiche ich mal weiter an Ulrike Geist und vielleicht auch ihre 18-jährige Tochter, die jetzt erstmal im Laden steht, dort am Hölderlin-Turm in Tübingen, in ihrer Lyrikhandlung. Wie ist es eigentlich, wenn es um die Vermittlung von Lyrik an junge Menschen geht, an Schülerinnen und Schüler? Wie ist es mit auswendig lernen? Ist das so wichtig? Wie sehen Sie es?
Ja, also es gibt bezüglich der schulischen Vermittlung für mich zwei Aspekte. Ich finde dieses Auswendiglernen, Inwendiglernen von Gedichten nach wie vor wichtig, auch weil die Lyrik ein ganz treuer Begleiter sein kann. Das sind dann Sentenzen oder ja, es gibt Gedichte, die bleiben ein Leben lang bei einem. Sie schlummern vielleicht in der, ja, im Unbewussten, aber es gibt dann plötzlich eine Situation, wo sie wieder hochkommen an die Oberfläche. Man hat sie plötzlich wieder da, den ganzen Text. Und schwieriger fand ich jetzt aus meiner Schulzeit dieser analytische, technische Griff auf die Lyrik, also mit Versschema, mit Reimschema, Iambus, Trocheus. Das finde ich eher, entspricht nicht, wie man sich der Lyrik nähern sollte. Man sollte sich eigentlich darauf einlassen, wie bei einem abstrakten modernen Gemälde. Also erstmal sich öffnen, einen inneren Raum schaffen, das versuchen aufzunehmen, was dort geschrieben oder zu sehen ist, und dann schauen, was macht es mit mir? Kann ich damit in Resonanz gehen oder bleibt es mir fremd? Und im zweiten Schritt kann man dann vielleicht analytisch das versuchen zu erklären, aber wir haben es immer noch so gelernt, erstmal Analyse und dann irgendwann kommt man auf den Inhalt und dann ist es eigentlich für mich schon fast zu spät. Kaputt.
Ja,
zu spät. Und aber das Auswendiglernen finde ich sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel gestern Abend, ich wollte zu Bett gehen, habe das Fenster nochmal geöffnet, in die Nacht geschaut und dann kommt mir plötzlich von Rilke dieses Gedicht, wer kennt es nicht, wer du auch seist, am Abend tritt hinaus aus deiner Stube, drin du alles weißt. Das fiel mir plötzlich ein, wo ich so aus dem Fenster schaute, und wenn ich das nicht auswendig könnte, könnte es nicht hochkommen. Und
ein bisschen wie ein Lieblingslied fast schon, ne? Das einem in den Sinn kommt. Oder das,
ja, oder das du, je nach Stimmung, man sieht was und plötzlich kommt ein Gedicht aus einem hoch, was das ist ja dann assoziativ. Und
aber dann sieht man die Wirklichkeit auch ein bisschen mit anderen Augen.
So ist es. Die Wirklichkeit oder der Alltag wird in anderen Farbtönen mit einem anderen Griff nochmal geschildert, nuanciert. Wir sehen andere Aspekte und deswegen auswendig lernen unbedingt. Ja, man ist nie allein, wenn man Gedichte in sich hat.
Ja,
das kann ich versprechen.
Ja, Anke, Sie haben es gehört. Da ist noch jemand auch der Meinung, auswendig lernen kann gut sein und hilft offenbar auch. Sie haben ja auch sehr vieles parat gehabt hier.
Ja, und ich meine auch Rilke, also das mit dem Panther zum Beispiel, das sind ja wunderschöne Gedichte. Ne? Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt.
Franz Josef Hanke in Marburg, ich danke Ihnen sehr.
Ihnen auch.
Für den Anruf und wünsche noch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Die Kraft der Poesie, das ist unser Thema mit Ulrike Geist, Inhaberin der Lyrikhandlung am Hölderlin-Turm in Tübingen, und Caroline Kallis, Lyrikerin, die in Leipzig ihren neuen Lyrikband vorstellt, nämlich Teilchenzoo, auch schöner Titel, wie ich finde, im Übertragungswagen auf der Messe. Frau Kallis, wir haben es ja gerade gehört, das sind ja, glaube ich, so wichtige Momente. Wie wird man eigentlich groß? Wie wird man mit Lyrik groß? Mhm. Wie wird das vermittelt? Mhm. Über die Eltern, das Umfeld, aber eben auch über die Schule. Und da haben wir schon gehört, Frau Geist fand das so, der Anrufer aus Marburg fand das auch, dass man durchaus auch in der Schule schon ordentlich Gedichte auswendig lernen sollte. Sehen Sie es auch so?
Ich war ganz beschämt, als ich den beiden zuhörte, weil ich glaube, ich kann fast kein einziges Gedicht auswendig.
Aber
muss ich gestehen, aber
nein, auch nicht.
Genau, teilweise, aber tatsächlich Fremdtexte gar nicht. Aber was ich total für mich selber sagen kann, dass ich in der Schule auch Lyrik eigentlich habe lieben gelernt. Also ne, für mich war damals Else Lasker Schüler im Unterricht über Expressionismus so das Schlüsselerlebnis eigentlich, ne, weil ich saß dann wirklich dann auch zu Hause mit so einer Ausgabe, die ich mir dann in der Stadtbibliothek ausgeliehen habe, und dachte, wow, wie kann jemand für Liebe solche Worte finden, also dass man eben nicht nur einfach sagt, ich liebe dich, sondern was meint das eigentlich? Ne? Was sind denn das für unterschiedliche
Gefühle?
Ich
liebe dich wie Apfelmus, so hieß dieses
genau.
Buch von Amalie Fehler
genau.
rausgegeben. Auch
genau,
so kann man
das
lieben,
passt
natürlich.
Also auch. Genau. Und insofern war das für mich in der Schule auf jeden Fall auch so ein Schlüsselerlebnis da, weil wo stößt man sonst auch auf Gedichte? Das muss man ja auch ganz ehrlich fragen, ne? Wo vielleicht zu Hause bei den Leuten im Bücherschrank stößt man vielleicht dann doch weniger darauf, und insofern ist die Schule auf jeden Fall ein Türöffner, aber da bin ich auch ganz bei Ulrike Geist, dass ich schon auch manchmal das Gefühl habe, es hat manchmal schon auch so ein bisschen was Veraltetes oder Verstaubtes, wie man an diese Gedichte herangeht. Also ja, wie Ulrike es beschrieb, ne? Man geht sehr stark über den Rhythmus, man geht sehr stark über Reimschemata, also klopft das eigentlich erstmal so ganz mechanisch ab, anstatt vielleicht auf andere Dinge Wert zu legen oder auch die Schülerinnen und Schüler selbst auch ins Schreiben zu bringen. Und da mache ich tatsächlich, es ist ganz schön, wenn ich davon ganz kurz berichten darf, im Literaturhaus Stuttgart, da gibt es ein literaturpädagogisches Zentrum, und da können Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer aus ganz Baden-Württemberg sich melden, und sie machen eine Fortbildung über 2 Jahre, und da geht es tatsächlich auch darum, ich habe sozusagen die Lyrik da an der Hand, und wir schreiben 2 Jahre selbst Gedichte, schauen, wie gehen wir ran, und auch vor allem, das finde ich ja auch so spannend, welche Texte bespricht man denn im Unterricht, welche Gedichte nimmt man denn da mit, muss es unbedingt immer Goethe sein, ne? Darf es auch mal was Gegenwärtiges sein, darf es auch mal eine Frau sein. Also all das,
was ist denn das eigentlich für einen lyrischen... Zum Beispiel, ja? Oder Poetry
das, ne?
Slam Texte.
Also was ist, ja. Unbedingt. Also was ist das eigentlich für einen lyrischen Kanon, den wir auch weitergeben? Weil das macht ja für mich so die Faszination von einem Gedicht aus. Es ist ein unglaublich kleiner Raum, und da ist wahnsinnig viel möglich. Es ist wahnsinnig viel an Sprache möglich, an Verdichtung, an Klang, an Gedanken. Ja, Explosionen eigentlich geradezu, ne? Weil das immer so ein Gedicht ist wie so ein kleiner Störenfried irgendwie. Ja? Und all das ist auf kleinstem Raum möglich, und da diese Faszination, das ist eigentlich immer das, was ich so gerne weitergebe und
oder,
hoffe, dass es die Lehrkräfte auch weitergeben möchten.
Oder man animiert die Kinder und Jugendlichen vielleicht ein bisschen, das ist ja heutzutage technisch ganz einfach, ein bisschen rumzusamplen, vielleicht ein bisschen Musik dazu zu finden, etwas Neues auch aus diesen Texten zu machen. Und das sage ich auch deswegen, weil Sie ja auch so ein bisschen auch Musikerin teilweise mit sind. So verstehe ich das jedenfalls mit dem, was Sie uns geschickt haben. Vielleicht hören wir da einfach mal rein. Eine kleine Grammatologie. Da hören wir Sie und da hören wir Musik, und das ist bei Ihnen in Ihrem kleinen Heimstudio produziert, wenn ich es richtig verstanden habe.
Nee, da war ich tatsächlich im Tonstudio. Der Gedanke war eigentlich erstmal nur, meine Texte aufzunehmen. Aber mit meinem Mann, der auch Musik macht, und dem Tontechniker, sind wir dann irgendwie ins Ausprobieren gekommen.
Hören wir mal.
Und das ist daraus geworden.
Kleine Grammatologie. Nein, das steht hier nicht geschrieben, denn ich ahme Schrift nur nach. Und die hat nicht A, nicht O, und die liest sich manchmal so. Ich gerinne nicht zu Text, nein, ich gerinne nicht zu Text. Ich verstolpere meinen Einsatz, ich verholpere das ABC, bin der Dinge nicht geläufig, darum schreibe ich sie hier auf. Nein, das weht hier nicht gestieben, nein, das Reh hat nichts gerieben, nein, das lebt hier nichts gemieden, ich gerinne nicht zu Text. Nein, das weht hier nicht gestieben, nein, das Reh hat nichts gerieben, nein, das lebt hier nichts gemieden, ich gerinne nicht zu Text. Ich gerinne nicht zu Text. Ich gerinne nicht zu Text.
Da haben wir es doch. Lyrik und Musik hängen, glaube ich, ziemlich nah zusammen, um es mal so zu sagen. Caroline Kallis, selbst produziert, selbst haben wir sie gehört mit einem Gedicht von Ihnen. Ich reiche das mal an Ulrike Geist weiter, die ja in ihrer Lyrikhandlung in Tübingen immer wieder auch Veranstaltungen macht, verschiedenster Art. Im Grunde genommen müssen Sie auch Konzerte veranstalten, oder?
Ja, wenn ich die technischen Möglichkeiten hätte, ich würde das sehr gerne machen, weil die Lyrik und die Musik tatsächlich von Anbeginn an eigentlich zusammengehören. Daher kommt auch das Wort Lyrik. Es wurde nämlich ursprünglich in der Antike über die Lyra begleitet und gesungen. Also die Lyra, das ist so ein ganz altes, antikes Instrument, ähnlich einer Handharfe. Und dazu wurden eben lyrische Texte, rhythmische Texte, wie jetzt auch gerade das von Caroline ganz wunderbar zeigt, dieser Rhythmus, der auch in der Musik das aufgreift, was im Text ist. Und ja, schön war auch an Text jetzt von Caroline, dass man erleben kann, wie die Sprache wieder zu sich selber findet, also wie sie befreit wird von diesem Zweck der Kommunikation, in die die Sprache in unserem Alltag gezwängt ist, also dass sie einer Informationsvermittlung, einer Botschaft verpflichtet ist, und in der Lyrik wird die Sprache wieder frei. Die Worte werden neu, sie werden offen, sie werden wieder weich und sie dürfen wieder anders werden und wie wenn sie wieder Luft kriegen und groß werden. Und das ist das eine ganz große Gabe dieser Kunstform, der Lyrik, dass sie die Sprache eigentlich wieder zu sich selber führt.
Caroline Kallis, das heißt, Sie sind eigentlich ein privilegierter Mensch. Also so verstehe ich das, der immer wieder auch seine Sprache neu finden kann und sie ja vom, wie soll man sagen, vom Effektivitätsdruck, wenn man so will, befreit.
Ja, also ich, das hat ja eigentlich was Sprachphilosophisches, dann gerne schon wieder darüber nachzudenken, was ist eigentlich Sprache, wie Ulrike gerade sagte. Ne? Wir nutzen sie natürlich im Alltag zur Kommunikation. Wir brauchen sie sozusagen, wenn wir sie als Muttersprache kennengelernt haben, gar nicht darüber nachdenken, was wir eigentlich sagen. Sie kommen, fließen einfach so aus uns heraus. Aber es ist natürlich immer wieder spannend, nochmal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, was machen wir denn da eigentlich? Ne? Also es sind diese Wörter, die wir ja für die Gegenstände gefunden haben, sind ja total willkürlich gewählt. Und da nochmal zu schauen, wie kann man das denn vielleicht nochmal neu denken? Wie kann man das Wort auf den Klang zurückführen? Wie kann man das Wort neu zusammenfügen? Und all diese Dinge, die dann möglich sind mit Sprache, das, finde ich, macht eine große, große Lust aus, irgendwie im Gedicht auszuprobieren.
Elsa Meyer schreibt uns hier, übrigens gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist unsere Adresse. Guten Morgen aus Hamburg, dann grüße ich doch mal zurück. Guten Morgen aus Berlin. Und sie schreibt hier, ich bin Logopädin mit dem Schwerpunkt Stimme- und Sprecherziehung und begegne Lyrik täglich und muss mich dem Anrufer anschließen. Heinz Erhardt ist großartig, zum Beispiel das Gedicht Der Made. Das verwende ich regelmäßig, um bestimmte Sprechtechniken zu unterstützen oder zu erarbeiten. Aber auch Rilke, Frühling. Immer wieder tauchen diese Gedichte in meinen Logopädienalltag auf und das ist sehr schön, schreibt uns Elsa Meyer aus Hamburg. Also Gedichte nicht nur zum Genießen und vielleicht auch die Welt anders sehen, sondern tatsächlich auch als etwas, was einem ganz praktisch helfen kann. Bei Therapien zum Beispiel oder bei, ja, in bestimmten Situationen, wo es einem vielleicht schlecht geht, wo man durch Krisen geht. Ist das auch sowas, Caroline Kallis? Kann Lyrik helfen, ganz praktisch helfen?
Ja, ich glaube, also wir haben ja jetzt im Moment gerade viel diese Diskussion um KI, künstliche Intelligenz und ChatGPT und was, wie verändert das? Und ich glaube, es wird viel Veränderung bringen, aber ich bin mir nicht so sicher beim Gedicht tatsächlich, weil ich tatsächlich glaube, daran anschließend, es ist immer noch ein Selbstausdruck. Also ich möchte immer noch Worte dafür finden, wie sieht's in mir aus, was geht in mir vor, und möchte diese Emotionen irgendwie verschriftlichen, möchte sie aufs Papier bringen, möchte ja sie nach außen tragen. Und ich glaube, das ist so etwas Ureigenes, ja. Und das kann mir kein anderer abnehmen am Ende des Tages.
Heidemarie, ja, spricht. Ja, ich wollte noch ganz kurz jemanden zitieren, der es gerade geschrieben hat. Heidemarie Eickmeier zitiert Novalis, den Lyriker, und schreibt hier den Satz: Die Poesie heilt die Wunden, die der Verstand schlägt. Ich höre Schweigen am anderen Ende der Leitung, aber gut, Frau Geist, ich hatte Sie unterbrochen.
Ich wollte auf das, was Caroline gesagt hat, also der Eigenausdruck, also da spricht eben die Künstlerin. Ich sehe es jetzt eher als die Rezipientin und da denke ich schon, dass die Lyrik eben was verändert in uns. Wenn ich jetzt eine Jahreszeit höre in einem Gedicht, dann ändert das meinen Blick auf die Jahreszeit oder auf die Welt. Also es wird wie angereichert. anders gefärbt, anders getönt und dass sie uns auch wirklich hilft in schwierigen, oft schwierigen Lebenssituationen, das ist erfahre ich immer wieder. Und
gibt es Menschen, die in Ihren Laden kommen und sagen, Frau Geist, ich habe gerade ein paar Probleme, ich brauche Lyrik, Sie müssen mir helfen, ich brauche jetzt Gedichte, die mir helfen können, die irgendwie mich aus dieser Lage bringen, die irgendwie mich in eine Stimmung versetzen, ja.
Ja, das habe ich schon von einem jungen Mann, dessen Vater im Sterben lag und dem habe ich dann ein Lyrikband über Abschied mitgegeben, wo sehr viel, also der ganze Band sich über Trennung und Abschied und das Gehen müssen lyrisch auseinandersetzt und er war glücklich. Und noch ein Beispiel, zum Beispiel die belarussische Lyrikerin Volya Hapajeva, schreibt zum Beispiel in ihrem Essay Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils, dass sie einem befreundeten Buchhändler, der ins Gefängnis musste, weil er Bücher verkauft hat, Lyrik ins Gefängnis brachte, obwohl er eigentlich kein Lyrik-Fan war. Aber im Gefängnis hat er nach Lyrik verlangt und das hat ihm zu überleben geholfen. Und wir kennen das, es wurde auch vorher schon angesprochen, auch in den KZs hat die Lyrik und die Musik den Leuten geholfen zu überleben, weiterzuleben.
Aber weil Sie gerade vorhin von Abschied gesprochen haben und dieser junge Mann, der bei Ihnen in den Laden gekommen ist, in der Phase, wo er sich von seinem Vater verabschieden musste, weil der im Sterben lag, sind das so diese extremen Situationen, die einen tatsächlich auch vielleicht emotional überfordern als Mensch, auch zum Positiven. Ich meine, allein die Liebeslyrik ist ja nun sozusagen wirklich legendär in der Geschichte der Menschheit. Sind das diese emotionalen Extremsituationen, wo die Lyrik zum Tragen kommt? Caroline Kallis, wie ist es eigentlich bei Ihnen beim Schreiben, Sie als Autorin? Was motiviert Sie?
Ah, das ist immer tatsächlich ganz unterschiedlich. Da bögen wir jetzt aber sozusagen ab, wenn ich vom Teilchenzoo erzählte, weil, obwohl vielleicht gar nicht.
Das sind
nicht
so die kleinen Teile,
also
ne? Teilchen, wo Sie da.
Genau. Ich kann dazu kurz erzählen. Eine Hommage an die kleinsten Teilchen, aus denen wir alle bestehen, aus dem all das Material besteht, aus dem wir sind. Und und es geht ums Große und ums Kleine, dass es irgendwie auch ne, so eine Unendlichkeit ins Kleine hineingibt, anstatt dass wir immer in die Sterne schauen. Aber es hat vielleicht doch irgendwie eine Antwort auf Ihre Frage, insofern, dass diese Gedichte, dieses Langgedicht, das ist ja ein Poem, der ganze Band, in der Zeit der Pandemie entstanden ist. Und auch dieser Virus, dieser Coronavirus, der uns in Atem gehalten hat, krank gemacht hat und so weiter. Das ist ja auch ein allerkleinstes Teilchen. Ne? Und das hatte die Kraft, dieses kleinste Teilchen irgendwie all unsere Welt einmal auf den Kopf zu stellen. Und insofern, ja, war es auch ein Schreiben in einer Ausnahmezeit. Also das kann man gar nicht anders sagen. Und da finde ich tatsächlich, ist irgendwie dieses Momentum, irgendwie seine Gedanken und seine Emotionen und aufs Papier zu bringen und das immer wieder nochmal neu zu wenden und nochmal neu zu schauen, wie geht es mir hier eigentlich und wie kann ich das in Sprache fassen, ist immer wieder ja etwas, was mich auch fasziniert.
Aus Kiel ruft an Sabine Randow. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind ganz Ohr. Wie geht's bei Ihnen mit der Lyrik? Welche Erfahrungen machen Sie?
Ja, die Lyrik, ja, ich habe ein Lieblingsbuch, auf das ich hinweisen wollte. Und zwar erschien es 1956, es heißt Deutsche Gedichte, von den Anfängen bis zur Gegenwart, neu gestaltet von Benno von Wiese, Ausgaben für Schule. Und dieses Buch hatte uns unser Deutschlehrer damals in der Quarta, also 3. Klasse Gymnasium, empfohlen und ließ uns also jeden Tag vor Beginn der Stunde einen Vers aufsagen oder zwei. Bei Beladen wurden natürlich auch größeren Gedichten, wurde das auf mehrere Schüler verteilt. Aber das hat uns, finde ich, auf beste Weise an die deutsche Lyrik herangeführt. Und bis heute ist das immer noch das Buch, an das ich greife, wenn ich emotional sehr bewegt bin.
Also ein großer Band, ein umfangreicher Band mit vielen Gedichten. Was ist da alles drin?
Ja, also das ist eine Gedichtesammlung über mitteldeutsche Lyrik, über die Barocklyrik, über die Romantiker bis Gedichte zum 20. Jahrhundert. Und es ist im August Babel Verlag Düsseldorf damals erschienen. Ich habe es auch antiquarisch jetzt nochmal gefunden, aber ich habe immer noch meinen alten Band von den 60ern. Und ich wollte noch darauf hinweisen, irgendjemand, ich weiß nicht, ob Sie es waren oder eine Ihrer Kolleginnen, wies darauf hin, dass es natürlich hauptsächlich männliche Lyrik ist. Das stimmt. In diesem Band habe ich jetzt eigentlich nur 4 Lyrikerinnen gefunden. Davon ist eine Annette von Droste-Hülshoff, Nelly Sachs, Caroline von Günderode und die vierte Bettina von Arnim, glaube ich. Also ja, es stimmt, es ist überwiegend ähnlich. Aber das, dieses Buch ist fast wie ein Gebetsbuch.
Also bei welchen Gelegenheiten schlagen Sie es denn so auf? Was sind das so für Situationen?
Also, ich glaube, Goethe hat mal gesagt, man soll ja im Leben dies und dies mal jeden Tag tun. Und ein, glaube ich, Anspruch heißt, man soll jeden Tag ein Gedicht lesen. Und das mache ich nicht jeden Tag, aber ich nehme es einfach immer mal so zur Hand. Abends oder auch am Tag, tagsüber, wenn ich Zeit habe.
Und blättern einfach ein bisschen drin rum und...
Ja, ich lese, ich finde, ich verstehe jetzt als Erwachsener vieles, was ich natürlich als Jugendliche und Kind nicht verstanden habe, weil viele Gedichte beschäftigen sich ja auch mit Trauer, mit Liebeskummer, mit dem Tod. Deswegen sagte ich eben, manchmal ist es ja wie so ein stilles Gebet oder eine Klage. Und ich schreibe auch Gedichte an meine Enkelkinder. Da ich nicht selber dichte, gucke ich denn immer, dass ich irgendwie ein schönes Gedicht zu den Jahresfesten oder zur Jahreszeit finde, weil ich denke, man muss einfach auch Kindern wieder schreiben. Nur mailen, das reicht nicht, sondern ein schönes Gedicht zu schreiben an sein Enkelkind finde ich was ganz Positives.
Also sind das eigene Gedichte oder
Die schreibe ich ab. Mhm. Die schreibe ich auch mal von Ringelnatz oder ja, was ich denke, was gerade so zur Jahreszeit ein schönes Frühlingsgedicht oder
wie alt sind die Enkel?
Weihnachten. Meine Älteste ist 10 und die Kleine wird jetzt eingeschult, aber ich hab dann so eine kleine Sammlung, die ich dann immer wieder verschicke.
Und die schreiben Sie extra ab? Sie könnten sie ja fotografieren, über WhatsApp schicken,
Nein, ich finde Schreiben, also das möchte ich noch betonen, ich finde Schreiben ganz wichtig. Ich klebe richtig noch, ich bin noch so ein Schreiber, der die Briefmarke draufklebt. Weil ich finde, dass man Kinder eben auch dadurch durchs Abschreiben oder auswendig lernen an die deutsche Sprache heranführt. Und ich finde, Gedichte sind einfach ein ganz, ganz großer kultureller Schatz unserer Sprache, unserer Kultur.
Caroline Kallis, ich habe Sie vorhin unterbrochen, Sie wollten noch einhaken.
Nein, gar nicht. Ich finde es ganz, ganz wunderbar. Danke, dass Sie uns das weitergeben, weil ich ja vorhin sagte, wo können denn Kinder Gedichte denn noch kennenlernen, außer vielleicht in der Schule? Und das ist ja eine ganz wunderbare Art und Weise, das zu tun und weiterzutragen und ja, sehr ausgewählt und sehr persönlich. Und das finde ich eine ganz, ganz wunderbare Idee.
Ja, und wie gesagt, eines der besten Bände, vielleicht gibt es was Alternatives, ich weiß nicht, ob es noch aufgelegt wird, ist wirklich diese deutsche Gedichteausgabe von Benno von Wiese. Und dem bin ich ganz dankbar und meinem Lehrer bin ich auch sehr dankbar. Und Kinder sollten lernen, auch wenn sie es nicht vielleicht immer mögen, das hängt natürlich davon ab, wie man ihnen den Anreiz gibt. Aber auswendig lernen und wenn es nur ein Zwei- oder Dreizeiler ist, und ich finde es auch wichtig, auch wenn man nicht sehr gläubig ist, aber ich finde, zu Ostern oder zu Pfingsten, zu Weihnachten gehört einfach ein Gedicht, was man aufsagt, dazu.
Oder auch an Halloween oder wann auch immer.
Oh, die Gruselgedichte zu Halloween.
Aber einfach Gruselgedichte. Man kann ja einen kleinen Wettbewerb machen. Es kann ja nur zwei Zeilen sagen, im drei Kinder zusammen ein Gedicht auf.
Genau.
Aber man muss es einfach tun. Wissen Sie, man muss es tun.
Finde ich schön. Genau, und zwei Dinge fallen mir dazu ein. Ich finde ja auch tatsächlich Anthologien ganz, ganz wichtig. Ne? Also es gibt diese Einzelbände, die jeder selbst schreibt und publiziert und so. Aber ich glaube, Anthologien sind einfach ein Weg, ne, sich eine möglichst große Bandbreite mal zu Gemüte zu führen. Was gibt es denn eigentlich? Und da auch als Tipp von Anna Beers gibt es im Reklam Verlag eine relativ neue Anthologie, die heißt Frauenlyrik. Und die greift nämlich genau diesen Gedanken auf, dass man sagt, ach, wir kennen doch alle immer nur diese Männer und es gibt gar nicht diese Frauen, die früher auch in den früheren Jahrhunderten geschrieben haben, sondern nein, es gibt sie. Also ne, angefangen von Sibylla Schwarz, einer Barockdichterin, die jetzt wieder entdeckt wurde und so weiter, bis heute, bis hin zu Rap-Texten und so. Also auf jeden Fall eine große Herzensempfehlung. Und für Kinder möchte ich auch noch empfehlen, da gibt es den Band Poedu. Der ist im Elif Verlag erschienen. Das ist der Verlag, den Dinja Gücüter, der jetzt gerade den Deutschen Buchpreis erhalten hat, leitet und führt. Und da gibt es mittlerweile zwei Bände. Und da sind Aufgaben drin. Aufgaben für Kinder und Jugendliche, selbst ins Schreiben zu kommen. Und das ist auch eine ganz, ganz wunderbare Geschenkidee auch für Kinder und Jugendliche, da selber sich mal auszuprobieren und lyrische Verfahrensweisen anzuwenden. Aber alles sehr spielerisch, sehr lustvoll, sehr schön illustriert. Also das auch noch als Thema.
Wenn Sie den Titel nochmal kurz nennen könnten, Du Edo?
Poedu,
also
wie das Poesie sozusagen, wie die Poesie, also P-O-E-D-U,
okay.
Poedu.
Vielleicht Poesie für dich. Poesie du. Ich weiß nicht, sowas
genau.
Habe ich gerade assoziiert.
Genau.
Gut, habe ich
genau.
Jetzt richtig assoziiert.
Genau.
Wunderbar. Und auch noch ein
Caroline,
Band.
Ja. Ja, ich hätte
die Buchhändlerin, natürlich, ja, wollte ich gerade sagen.
Ich hätte auf die beiden auch hingewiesen, aber es gibt noch eine dritte. Also die Frauenlyrik auf jeden Fall, Poedo auch auf jeden Fall, ist auch beides bei mir natürlich da. Aber ganz wichtig auch die neu herausgegebene Anthologie Der ewige Brunnen. Das ist vor 2 Monaten neu rausgegeben und enthält Gedichte aus 12 Jahrhunderten, bis in die Gegenwart, bis Bob Dylan, auch bis Rap-Texte. Und das Tolle an dieser Anthologie, es ist thematisch unter thematischen Überbegriffen sortiert, wie zum Beispiel Vergänglichkeit, Heimweh, Fernweh, Krieg, Flucht, Lebenskunst, Einsamkeit, Aufbrüche, Alter und so weiter. Also man kann dann auch über die eigene Verfasstheit oder wo man gerade vielleicht Antworten sucht, einsteigen. Also das finde ich für den Anfang ein Must-Have sozusagen.
Da haben wir jetzt viele Tipps bekommen. Also Der ewige Brunnen, eine Anthologie, die Sie empfehlen, Ulrike Geist, Inhaberin der Lyrikhandlung in Tübingen, und Poedu, wo man also Lyrik für Kinder und Jugendliche vielleicht noch ein bisschen schöner machen kann, hätte ich fast schon gesagt, aber jedenfalls sie besser vermitteln kann. Aber eine wichtige Frage eben auch, und das haben Sie ja auch kurz angesprochen, Caroline Kalle, ist tatsächlich Frauen in der Lyrik. Also ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass genauso viele Frauen wie Männer geschrieben haben in den letzten Jahrhunderten, nur eben wahrscheinlich nicht veröffentlicht worden sind in diesem patriarchalen Veröffentlichungssystem. Hat sich das jetzt endlich wieder ausgeglichen? Ist es gerechter eigentlich? Also können Frauen heutzutage auf der Welt genauso gut veröffentlichen, was Lyrik angeht, wie Männer? Oder ist das immer noch patriarchal gehandhabt?
Also ich würde sagen, nein. Ich habe eigentlich, ich habe ja bei mir im Laden vor allem Gegenwartslyrik, also 20. 21. Jahrhundert. Und da erlebe ich das nicht mehr. Ich habe eher mehr Lyrik von Frauen, also jetzt Einzelbände, als von Männern. So ist mein Eindruck. Caroline, was meinst du?
Ja, genau. Also ich glaube, also Sie haben die Frage ja sehr groß gestellt, ne? Weltweit und in der heutigen Zeit. Also natürlich reden wir dann hier von der deutschsprachigen Situation und da würde ich das von Ulrike Geist auf jeden Fall unterschreiben. Aber ich finde es tatsächlich auch spannend. Ich bleibe da ganz gerne bei diesem Thema. Ist diese Frage nach diesem literarischen oder dann auch lyrischen Kanon, ne? Weil wir das ja sozusagen dann auch immer wieder weitertreiben oder weitertragen, ne? Dass es eben doch nur Goethe, Schiller und Heine und Eichendorff gab und das ist, fände ich, ganz schön, aber es ist eine große Herausforderung, so einen alten Kanon aufzubrechen, weil man erstmal wirklich in die Archive gehen muss und schauen muss, was gab es denn da überhaupt. Und das ist viel, viel Arbeit. Insofern fände ich diesen Blick zurück immer noch total spannend und wichtig und goldgräbermäßig zu bewerkstelligen. Aber für heute, da bin ich eigentlich ganz bei Ulrike Geist. Da fallen mir auch sofort viel mehr Lyrikerinnen als Lyriker.
Sagen Sie mal ein paar Namen, die man unbedingt gelesen haben sollte, Lyrikerinnen von heute.
Oh wei, schöpfen. Nein, gar nicht. Nein, das macht mir ja also von Herzen
legen Sie los,
gerne.
Mal so vielleicht drei unterschiedliche.
Drei unterschiedliche. Ich würde vor allem Nadja Küchenmeister nennen, die jetzt auch schon 3 Gedichtbände publiziert hat und die ja eine ganz tolle, ganz warme, ganz suchende Stimme hat. Sie schätze ich sehr. Ich schätze sehr Rike Scheffler, die jetzt gerade frisch auch bei Cookbooks einen neuen Band vorlegt und die auch mit der Musik sehr stark verbunden ist. Die, wenn sie live auftritt, hat sie so eine Loopstation dabei. Das heißt, sie nimmt sich selber auf und spielt sich dann wieder ab und liest neu darauf oder macht instrumental etwas dazu. Also das ist ganz, ganz großartig und live genauso ein Erlebnis wie im Buch. Also die beiden fallen mir zuallererst ein.
Nadja Küchenmeister, Rike Scheffler.
Und ja. Daniela Danz.
Und vielleicht noch Daniela Danz, ja. Und vielleicht auch das noch als Debüt, was mich auch das letzte Jahr sehr bewegt hat, ist das von Ronja Ottmann, einer Berliner Lyrikerin. Es heißt Die Verbrechen. Und es ist ein Band, der schaut, wie sozusagen sich Verbrechen in die Landschaft eingegraben haben. Und sie gräbt das sprachlich Schicht für Schicht wieder auf. Also auch ein ganz, ganz toller Band. Also insofern nicht nur für Anthologien geschwärmt, sondern tatsächlich auch für diese Einzelbände, die auch immer sehr liebevoll arrangiert sind und man sich sehr, sehr viel Gedanken macht. Wie ordnet man was an? Wie bringt man da alles in eine schöne Ordnung und in eine schöne Gliederung und in einen schönen Ablauf? Und also insofern auch da... ganz heiße Empfehlung.
Also vier weibliche Namen haben wir jetzt hier. Vier Lyrikerinnen, die unbedingt gelesen werden sollten. Heiße Empfehlungen von Caroline Kallis und Ulrike Geist. Nadja Küchenmeister, Rike Schäffler, Daniela Danz, Ronja Ottmann. Kann man vermutlich auch fortsetzen. Und vielleicht findet sich das ja alles irgendwann auch wieder in solchen großen, kanonartigen Zusammenstellungen wie Deutsche Gedichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Dieses Buch, was seit Jahrzehnten im Regal von Sabine Randow in Kiel steht und immer noch in Benutzung ist. Wer weiß, in der nächsten Ausgabe dann vielleicht mit einem deutlich höheren Frauenanteil. Frau Randow, ich danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen.
Für den Anruf und schönes Wochenende mit Ihrer Lyrik und Ihren wahrscheinlich noch weiteren vielen Büchern. Dankeschön.
Ja, Grüße an die Runde. Tschüss.
Tschüss. Wir haben schon in der ersten Stunde unserer Sendung da ein paar Eindrücke bekommen, wie Lyrik helfen kann und welche Kraft die Poesie haben kann. Darum geht es uns aus Anlass der Leipziger Buchmesse. Der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ist ja auch an eine Lyrikerin gegangen, eine russische Maria Stepanova. Darüber haben wir berichtet. Ulrike Geist ist bei uns oder besser in einem Studio in Stuttgart, Inhaberin der Lyrikhandlung am Hölderlin-Turm in Tübingen und Caroline Kallis, die auf der Leipziger Buchmesse ist, in unserem Übertragungswagen Lyrikerin. Die stellt dort ihren neuen Lyrikband vor mit dem schönen Titel Teilchenzoo. Podcasterin ist sie auch, Literaturvermittlerin. Und beim Thema Literaturvermittlung sind wir schon bei der Frage, die wir kurz vor den Nachrichten schon mal aufgeworfen haben. Wenn es darum geht, wenn man selber, unabhängig davon, ob man in die Literaturgeschichte eingehen will oder nicht, wenn man selber Gedichte schreiben möchte, worauf sollte man da achten?
Ja, also ich glaube, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Sache anzugehen. Also das eine ist ja erstmal Zugang zu diesem Sprachraum zu finden, der in einem ist. Und da mache ich immer ganz gerne auch mit den Jugendlichen oder auch mit den Lehrkräften, mit denen ich Workshops mache, Übungen zu diesem automatischen Schreiben, das die französischen Surrealisten so erfunden haben. Also diese Écriture automatique, tatsächlich einfach mal den Stift aufs Papier zu setzen und schreiben, 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 nicht mehr aufzuhören zu schreiben, bestimmt mal 10 Minuten lang und vor allem auch wirklich den Gedankenstrom mal fließen zu lassen, ne? Also sich selber gar nicht erstmal zu zensieren, weil da ist man ja ganz oft ganz schnell dabei, ach, das darf ich, das kann ich jetzt nicht so oder das ist kitschig oder
einfach
wie auch
drauf
immer.
Einfach drauf los, assoziativ drauf losschreiben.
Genau, ganz assoziativ einfach mal drauf losschreiben. Das kann eine wunderbare Übung sein, auch, ne, wie gesagt, um irgendwie zu seinem Inneren mal einen Zugriff zu finden oder auch auf andere Worte vielleicht zu stoßen, die da in einem sind. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Ich mache auch sehr gerne Übungen zu unterschiedlicher Form, weil darüber haben wir jetzt heute auch noch gar nicht gesprochen, dass es natürlich ganz althergebrachte Formen gibt, wie das Haiku, wie das Sonett. Also da sind ganz viele Möglichkeiten zu schauen, okay, wie gebe ich meine Gedanken, wie gebe ich meine Sprache mal so in eine Form hinein? Ne? Was muss ich da beachten? Was muss ich da auch kniffeln? Ja, wie bei einem Sonett oder bis hin zu einem Sonettenkranz, ne? Das ja mehrere Sonette umfasst. Aber es gibt auch ganz tolle Formen, wie zum Beispiel aus Holland das Zevenaar, das so 7 Zeilen lang ist und das quasi für jede Zeile eine eigene Anweisung hat, was da zu schreiben ist. Also da gibt es auch ganz, ganz spannende Sachen, die man ausprobieren kann, finde ich. Und als dritte Idee vielleicht auch noch, dass man sich mal ungewöhnlichen Orten aussetzt. Also dass man zum Beispiel auch mal ins Museum geht, sich mal vor einem Gemälde setzt, mal dort irgendwie überlegt, wie kann man damit in Verbindung kommen. Und und das finde ich auch zum Beispiel ganz, ganz spannend. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie eng der Bezug der Lyrik ist zur Musik. Aber es gibt eben auch eigentlich zu jeder anderen Kunstform ganz enge Beziehungen und ebenso auch zur bildenden Kunst. Ne? Also dass man ja auch sagt, das Gedicht kann auf dem Papier Platz einnehmen, also Stichwort visuelle Poesie, Stichwort Collagen, aber tatsächlich auch vielleicht sich mal von Bildern inspirieren zu lassen oder sich von einem Konzert inspirieren zu lassen oder von einem ungewöhnlichen anderen Naturkundemuseum. Also man kann wirklich auch ungewohnte Orte aufsuchen, um einfach mal vielleicht auch auf andere Gedanken zu kommen und sich anders ins Verhältnis zu setzen und da sich zu öffnen.
Ich merke schon, das Geheimnis ist es wirklich Zeit, dass man sich Zeit nimmt, dass man sich öffnet.
Ja, das stimmt.
Dass man sich ein bisschen aus dem Alltag rausnimmt.
Mhm. Genau, unbedingt. Mhm. Ich glaube, so funktioniert es bei jedem oder tatsächlich auch bei mir ganz persönlich, ne? Dass ich mich nicht morgens nach dem Frühstück und das Kind ist zur Schule, dass man sich dann hinsetzt und dann ist das Gedicht da, sondern ich glaube auch, es gibt diese musischen Momente, aber da muss man auch schauen, wo findet man diese Räume für sich oder diese Orte oder eben vor allem auch diese Zeit, ne? Die sich so vielleicht aus dem Alltag ein bisschen rausklauben lässt. Ne?
Caroline Kallis, wir haben jemand hier am Telefon, der selber auch schreibt, nämlich Frauke Bregers aus Hammdorf in Schleswig-Holstein. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was schreiben Sie Schönes?
Haikus wurden gerade genannt.
Die kurze Form.
Ja. Ich habe als Schülerin ganz ausschweifend immer geschrieben, Texte. Und das Haiku hat mir ein Freund nahegelegt, als die Corona-Zeit war und wir uns gar nicht zum Sport, wir machen beide Karate, getroffen haben. Und sagte, ich beschäftige mich gerade mit dieser Form. Das ist eine ganz knappe Gedichtform aus Japan. Ob wir sie nun im Deutschen so wiedergeben können, wie die Japaner das Original verstehen würden, ist schon die Frage. Ich kann kein Japanisch. Aber der Clou ist, man hat eine feste Form, 3 Zeilen, eine feste Silbenzahl pro Zeile, 5, 7, 5. Und sich darauf zu beschränken und darin auszudrücken, was in mir selber ist, was ich gerade wahrnehme, was ich an Bildern in mir finde, das ist sozusagen ein Spiel geworden. Wir haben uns also seit 2 Jahren jetzt Haikus immer rüber und nüber geschrieben, Antworten, suchen uns Themen, sagen Haiku-Challenge, dann gibt es ein Thema.
Was sind das so für Themen?
Ach, von Zirkus über, jetzt haben wir gerade das Thema Reisen oder Insel oder, ja, ganz unterschiedlich. Wer was findet, schlägt es vor und wenn wir sagen, das ist was, dann nehmen wir uns ein paar Tage Zeit und gucken, was kommt.
Das ist ja WhatsApp-fähig, glaube ich. Ne? Haikus
so
sind ja schnell
ja, genau.
über WhatsApp oder einen ähnlichen Chatdienst auszutauschen.
Und man kann sich da wirklich sensibilisieren. Also vorhin war ja die Frage nach der Alltagslyrik. Das wäre mein Tipp, wo ich gesagt habe, man kommt da ganz schnell zu einem Ergebnis oder auch Elfchen. Das ist eine andere feste Form, in die schon Grundschüler hineindichten können. Ne? Und für mich ist es ja eine Art Selbstausdruck geworden oder auch Selbsterkenntnis. Hat mich sensibilisiert, aufzupassen, welche Bilder oder Gefühle entstehen in mir, was nehme ich wahr. Und manchmal tatsächlich grübel ich ganz lange, bis ich Worte gefunden habe, das auszudrücken, was ich spüre oder sehe. Und manchmal ist es so, du fährst im Auto, dann ist da was und du hast sofort die Worte in dir. An die Seite fahren, aufschreiben, weiterfahren. Ja.
oder sprechen, vielleicht einfach schnell aufnehmen.
Ja, das geht beim Autofahren für mich nicht. Das finde ich auch schon wieder zu abhängig.
Oder ein Beifahrer muss schnell mal irgendwie das Handy anmachen und da muss man dann was reinsprechen. Haben Sie ein Beispiel für uns?
Ja, klar. Also ein Beispiel heißt zum Beispiel Wogen, Windstille. Pendeln zwischen den Ufern, Wortkähne voll Fracht.
Das war's schon, ne?
Das war's schon.
Ja, das ist halt ein Haiku. Da lässt man auch mal, glaube ich, 2 Sekunden einfach mal so stille stehen. Ja. Das ist
genau, also Caroline Kallis hier, wenn ich so hineingrätschen darf, ich finde es ganz wunderbar und ich finde, daran merkt man ja, wenn man sich in diese Form der Verknappung hineinbegibt, wie Sie es gerade für sich beschrieben haben mit dem Schreiben, ne? Dass man denkt dann, man ist gefordert, viel stärker über einzelne Worte nachzudenken, was meinen Sie, was bedeuten Sie, was drücken Sie das aus, was ich wirklich auch sagen möchte und insofern ist das Haiku ein ganz wunderbares Beispiel für die Herausforderung, knapp zu sprechen und knapp mit Sprache umzugehen und das Stichwort Haiku-Challenge finde ich ganz, ganz wunderbar. Das nehme ich heute mit.
Gerne. Man kann richtig ins Gespräch kommen, offenbar, mit Haikus. Ja. Habe ich das auch verstanden, oder, Frau Bregers? Ja, ne? Genau. Miteinander. Ja.
Also wir schreiben uns die tatsächlich über WhatsApp und manchmal sind es wie Ping-Pong-Bälle Gedichte rüber und über gewesen. Mhm. Also ganze Ketten, die sich dann gebildet haben. Ja, Aussage, Antwort, Antwort, Antwort. Das gibt es immer mal wieder und das ist total spannend. Also auch wieder die Impulse des anderen in sich selbst nachklingen zu lassen, zu gucken, was kommt denn dann bei mir.
Ne? Also WhatsApp auch als Lyrikplattform, das finde ich schön.
unter anderem,
ja.
Für mich ist es auch wirklich ganz viel Kontakt zu meinem Unbewussten aufnehmen, wenn ich darf, wenn ich offen genug bin. Zugegeben, manchmal passiert es vor allem gut nachts, das ist dann etwas anstrengend. Aber ich habe das Gefühl, da ist die Tür am ehesten noch ein bisschen geöffnet, dass man Zugang zu dem hat, was man sonst nicht erkennt von sich selbst. Und wenn man diese Bilder zu fassen kriegt und nicht wieder einschläft, sondern sagt, ich spüre dem nach so lange, bis ich das in Worte fassen kann und das dann niederschreibt. Und wie gesagt, für mich ist das Haiku dann die schnelle, kompakte Form und man hat das Gefühl, es stimmt jetzt das mit in Worten überein, was ich in mir gefunden habe. Dann stehe ich manchmal auch noch Wochen später davor und bin erstaunt, was sich da geöffnet hat, also was ich nicht wusste von mir selber.
Also Lyrik auch als Gesprächsform mit sich selbst, aber auch mit Freundinnen und Freunden, das alles ist möglich und toll, dass das offenbar auch dann technisch so einfach ist, indem man das einfach über einen Chatdienst zum Beispiel tut. Frau Gebergers in Hamdorf und Schleswig-Holstein, ich wünsche noch viele tolle Haikus, viele interessante lyrische Gespräche.
Dankeschön.
Und Chats und vielen Dank für den Anruf.
Gerne. Tschüss.
Tschüss. Schönes Wochenende wünsche ich. Und aus Plön bei Kiel, wir bleiben noch im Norden der Republik, ruft uns an Elisa Reisener. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Oder sagt man da auch Moin? Nee, das sagt man nur in Hamburg, glaube ich, ne?
Manche sagen auch Moin, aber ja. Ich liebe das Hallo.
Ich habe schon gehört von meinen Kolleginnen, dass sie sind 17 und sind Lyrik-Fan. Also die Schule hat ihnen das offenbar nicht ausgetrieben.
Zum Teil, aber ich würde sagen, mehr mein privates Umfeld. Zudem, also ich habe selber so ein bisschen angefangen zu schreiben und seitdem kriege ich immer mehr Lyrik geschenkt und auch meine Eltern haben mir einen Adventskalender mit jedem Tag einem Gedicht gebastelt. Ja, und auch habe ich in Frankreich Austausch gemacht und von denen kriege ich jetzt auch französische Lyrik manchmal geschenkt und das ist irgendwie sehr, sehr schön.
Mhm. Und die lesen Sie, die kommt dann auf Papier oder in welcher Form?
Also zu Weihnachten haben sie mir zwei Bücher geschenkt, genau.
Was sind das für Bücher?
Poets de la Seine heißt das eine und das andere habe ich gerade nicht hier, aber genau.
Und die lesen Sie so bei sich oder ich meine, man könnte sich vorstellen, dass... Also gerade in dem Alter hat man ja Lyrik oft in Verbindung mit Musik, keine Ahnung, mit Hip-Hop-Texten oder Rap-Texten oder so. Ist das auch bei Ihnen so?
Nee, eher nicht. Also ich lese das sehr für mich und Bücher allgemein lese ich eher weniger. Deswegen Gedichte ist so das Einzige, was ich wirklich gerne und auch oft lese, würde ich sagen.
Bei welchen Gelegenheiten?
Wenn ich irgendwie alleine bin und... manchmal vorm Einschlafen oder wenn schönes Wetter ist oder ich draußen sitze oder so.
Haben Sie einen tollen Lyrik-Buchladen bei sich da in der Nähe? Weil sonst habe ich so gedacht, Tübingen, also da, wo die Lyrikhandlung am Hölderlin-Turm ist, wo Ulrike Geist ist, ein bisschen weit weg, Frau Geist. Ne? Sie brauchen eine Filiale irgendwo oben in Plön.
Ja, wird sich machen lassen irgendwann.
Wir haben eine Buchhandlung, aber sonst ist Plön ziemlich klein.
Ja.
Ja, und das Problem, was mich auch natürlich zu der Lyrikhandlung, die zur Eröffnung gebracht hat, ist das Problem, dass eben im normalen Buchhandel die Lyrik ein Desiderat ist, dass man sie dort fast nicht mehr auffinden kann und weil sie einfach Nischendasein nach wie vor führt und das ist ein großes Unrecht und ja, deswegen gibt es bei mir diesen Ort und wenn ich irgendwann Mitarbeiter habe, mache ich das auch in Norddeutschland.
Und darf ich von der Buchmesse auch noch was berichten? Hier gibt es tatsächlich ja auch eine Lyrikhandlung, Lyrikbuchhandlung, aber nur für die Zeit der Buchmesse eben hier in Leipzig. Und ich glaube, das gibt es auch in Frankfurt öfters. Und das ist ganz wunderbar. Da stellen tatsächlich die Verlage aus, die hauptsächlich Lyrikpublikationen herausgeben und es gibt am Abend immer ja von 8 bis Mitternacht Lesungen und das ist ein ganz, ganz besonderer Ort und insofern finde ich das wichtig und richtig, weil wie soll man eben auf diese Gedichte oder Gedichtbände auch stoßen, wenn sie gar nirgends in der Buchhandlung zu finden sind und da sind ist die Lyrikhandlung in Tübingen natürlich ein Traum und diese Lyrikbuchhandlung hier in Leipzig auch, weil man kann einfach mal in die Hand nehmen, man kann reinschmökern, man kann gucken, nämlich dies, das oder jenes und hat einfach auch gleich so einen ganz guten Überblick, was gerade eigentlich publiziert wird und was die Gegenwartslyrik so anstellt. Und deswegen finde ich das ganz großartig.
Elisa Reisener, was ist eigentlich ein gutes Gedicht für Sie? Was muss es haben?
Es muss mich irgendwie an einen anderen Ort bringen oder mich wegträumen lassen. Und also ich würde auch gar nicht sagen, es gibt irgendwie das gute Gedicht oder das schlechte Gedicht, weil ja jede Sache, die man liest oder erlebt, was mit einem macht. Und das finde ich irgendwie so schön, allgemein an der Welt, dass irgendwie alles, was man bekommt, irgendwas in einem auslöst. Genau. Also,
dann
so eine richtige Antwort habe ich nicht darauf.
Nein, war doch eine Antwort. Elise Reisener, in Plön bei Kiel, große Freundin der Lyrik.
Und schreiben Sie bitte weiter. Das klingt ganz wunderbar aus der Ferne.
Mache ich.
Vielen Dank für den Anruf. Viele Grüße und viel Spaß mit all Ihren Gedichten, die Sie da umgeben. Dankeschön.
Dankeschön. Tschüss, schönen
Tag noch. Tschüss, ebenso. Und da wir ja über die Vermittlung von Lyrik gesprochen haben und das Verkaufen von Lyrik und Lyrikhandlungen, Rieke Geist, Sie sind ja jemand da in Tübingen am Hölderlin. Gut, der Hölderlin-Turm ist natürlich der große Klassiker. Wenn man an Hölderlin denkt, dann denkt man natürlich an klassische deutsche Lyrik. In der Hinsicht ist die, ich sag mal, die Location schon mal sehr gut gewählt. Aber dennoch ist es natürlich, wie soll man formulieren, nicht ganz unmutig, eine Lyrikhandlung zu eröffnen, weil sich ja Lyrik eigentlich gar nicht so gut verkauft. Das haben wir ja schon darüber gesprochen. Also was hat sie eigentlich motiviert? Und das war ja, ich meine, hallo, wir reden von März 21. In der Pandemie machen Sie einen Laden für Gedichte auf.
Ja, ich sag mal so, ich würde entweder sagen Überzeugungstäterin oder einfach verrückt. Nee, Spaß beiseite. Also es, ich hatte das doch von schon länger geplant. Also ich lebe mit der Lyrik. Das ist eigentlich die Kunstform, die von meinem Germanistikstudium mir irgendwo geblieben ist. Also ich habe viel Gedichte gelesen, auch mal selber geschrieben. Und eigentlich habe ich nie einen privaten Brief oder eine private Mail weggeschickt, ohne gleich mein Gedicht anzuhängen. Bis dahin, dass ich mit Freunden dann auch ja Rätsel raten, also von wem ist das Gedicht gemacht habe. Und ich war 20 Jahre als Redakteurin unterwegs. Also ich habe ein Kulturmagazin herausgegeben und dann ja hatte ich eine irgendwann eine schwere Krankheit. Ich bin dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen und habe danach gedacht, jetzt mache ich das, was mir wirklich wichtig ist, was für mich wesentlich ist. Einfach das Richtige tun, weil das Leben kann schnell zu Ende sein. Und dann habe ich mich auf die Suche nach einem Laden gemacht, was in Tübingen nicht ganz einfach ist.
Und da haben Sie gesagt, ich muss in die Nähe von Hölderlin.
Nein, das hat sich wirklich ergeben. Also ich habe dann diesen Laden dort gefunden und da er ein paar Häuser vor dem Hölderlin-Turm ist, war der Name gleich da. Und das passt wunderbar, weil Hölderlin ist der Lyriker schlechthin. Wunderbare Gedichte, die jeder kennt. Und
Hälfte des Lebens mit gelben Birnen hängend
genau,
und voll mit wilden
genau,
Rosen
wunderbar.
Und so weiter.
Ja,
war ja nicht alles schlecht in der Schule.
Und die Überzeugung ist einfach, oder es war meine Erfahrung, dass ich auch in Stuttgart, wo ich lebe, eben nie Lyrik vorgefunden habe und aber die Erfahrung gemacht habe, man muss der Lyrik analog begegnen können. Man kann sie, es gibt keinen Plot, es gibt keine Inhaltsangabe. Ich kann nicht sagen, das Gedicht handelt wie ein Roman jetzt von dieser Geschichte und es geht um dieses Pärchen oder um diesen Krimi, sondern man muss das Gedicht analog erleben, man muss ihm begegnen und dazu braucht es eben einen Ort.
Und das kann man auch tatsächlich mit einem Ihrer Lieblingsgedichte, ich glaube, das hängt bei Ihnen auch irgendwo an der Wand oder an der Tür, von Thomas Tranströmer, dem Literaturnobelpreisträger, der wirklich nicht allzu viel geschrieben hat in seinem Leben, also wirklich sehr, sehr konzentriert
verdichtet
auf wenige Dinge.
Genau.
Und zwar die Steine und das hören wir jetzt einfach mal.
Die Steine. Die Steine, die wir geworfen, höre ich fallen, glasklar durch die Jahre. Im Tal fliegen die verworrenen Handlungen des Augenblicks, schreiend von Wipfel zu Wipfel, verstummen in Luft, dünner als die des Jetzt, gleiten wie Schwalben von Gipfel zu Gipfel, bis sie die äußersten Plateaus erreicht haben, längs der Grenze des Seins. Dort fallen all unsere Taten glasklar auf keinen anderen Boden als uns selbst.
Die Kraft der Poesie, Die Kraft der Gedichte, das ist unser Thema heute Vormittag hier aus Anlass der Leipziger Buchmesse. Und Haikus haben wir schon gehört, da gibt es einige, die Haikus schreiben und auch über WhatsApp austauschen. Da haben wir schon eine Hörerin gehabt, die genau das tut. Ann-Christine Bartke hat uns geschrieben mit einem Haiku, den sie einfach überschrieben hat, 26.09.22, also offenbar das Datum. Am Morgen Klarheit, die toten Fische im Traum verfolgen mich noch. Danke an Christine Bartke für diesen kleinen Haiku. Caroline Kallis ist bei uns, die Lyrikerin in Leipzig auf der Buchmesse, dort in unserem Übertragungswagen. Dort stellt sie ihren neuen Lyrikband vor und die Buchhändlerin Ulrike Geist. Und am Telefon ist Oliver Görs aus Berlin, der schon eine ganze Weile in der Leitung war. Wir haben so viele Anruferinnen und Anrufer. Vielen Dank fürs Warten.
Ja,
Sie sind noch da, wunderbar, das freut mich, dankeschön.
Ja, besten Dank. Nein, ja. Besten Dank für das Zuhören. Warten kann man überbrücken durch Tee trinken und rauchen. Das ist in Ordnung. Nein, und zwar besten Dank für die Sendung und dass Sie auch Raum diesem Themenkomplex geben. Das ist ganz wichtig. Ich könnte über vieles sozusagen, würde ich ganz gerne andocken, weil Sie haben schon ganz vieles angesprochen. Eines ist mir aufgefallen, als vorhin gesprochen worden ist von der Leier. Da habe ich mich dessen erinnert, wie ich habe in meinem Philosophiestudium in Berlin an der Humboldt-Universität mussten wir ein Greco und ein Latino machen. Und Ulrich Victor, unser Lektor, wir haben natürlich mit dem auch nicht nur Platon und das Markus-Evangelium gelesen, sondern auch Anakreon.
Also Leier, Lyra, ne? Ist praktisch dasselbe, oder?
Ja, gut. Die Leier und die Lyra, sozusagen diesen Ansatz. Und dann haben wir wirklich in die altgriechische Lyrik rein. Und dann wurde uns da irgendwie bewusst, wir saßen über diese Semantik der Wörter. Und wie übersetzt man das eigentlich? Und haben wir überhaupt die Sprache, um andere Sprachen zu verstehen? Und daraus, und das hat mich daran erinnert, wie ich selbst Lyrik lese und dass ich immer noch so eine Ehrfurcht habe, oder also jetzt nicht so eine symbolische Ehrfurcht oder so eine mystische Ehrfurcht, sondern vor Übersetzungen. Weil ich bin Lyrikleser, ich lese nur Lyrik, definitiv. Auch die ganze Bandbreite, also ich freue mich sehr, dass Sie Sibylle Schwarz erwähnt haben aus Greifswald und auch bis in die Gegenwart Daniela Danz sozusagen, diese Bandbreite. Aber wenn wir jetzt in andere Lyriken reingehen, in andere europäische, italienisch, französisch oder neugriechisch. Und wenn Sie dann gucken, wenn Sie das lesen und dann wissen, ist das wirklich, sind das die Gedanken, die erfassten Gedanken? Schlussendlich, ich kaufe, wenn ich Lyrik kaufe und was ich sehr viel mache, kaufe ich nur noch zweisprachige Übersetzungen, also zweisprachige Ausgaben, weil dann, wenn Sie gucken, gehen Sie bei Ugaretti rein, gehen Sie bei Odyssea Ulysses rein oder dergleichen, dann, weil also man hat ja viel Respekt vor diesen Sprachen auch und dieser Semantik der Wörter. Und das taucht jetzt auch schon einmal auf, gerade bei dieser Diskussion mit den Haikus. Verstehen wir das Japanische wirkliche und gerade die Lyrik als die Höchstform sozusagen des sprachlichen Ausdrucks? Und das merke ich immer wieder. Und manchmal weiß ich gar nicht, wenn ich mir unterschiedliche Übersetzungen ansehe, Beispiel Francesco Petrarca, ich habe irgendwann angefangen als Jugendlicher, Karl-Heinz Stierle, da hatte ich so eine Übersetzung, eine wunderbare Übersetzung, und dann kaufe ich immer neue
Petrarca, legendärer Renaissance-Dichter aus Italien.
Ja, ja. Der Renaissance-Dichter, und dann denke ich mir, ist das noch der gleiche Petrarca, aber da steht doch was ganz anderes drin in dem Vers, und dann lernt man selbst Italienisch und dann liest man das selbst im Original, also diese Übersetzungsleistung, die da gemacht wird von den Übersetzern in der Gegenwart, das ist, ich finde das unwahrscheinlich faszinierend, aber ich muss auch sagen, ich finde es wirklich schwierig, weil sie müssen sich ja in zwei Sprachen eindenken, in zweisprachigen, zwei Semantiken und gerade diese Bedeutungsfülle, können wir das überhaupt übertragen?
Ulrike Geist,
das ist was ganz Wichtiges, was hier angesprochen wird, diese Bilingualität, da habe ich auch inzwischen, weil das auch zunehmend so ediert wird, habe ich ein Regal mit zweisprachigen Ausgaben, weil das wirklich auch zum Teil ein anderes Gedicht wird durch das Übersetzen. Also das ist auch mit das Schwerste, was man überhaupt übersetzen kann, ist Lyrik. Und es ist immer ganz wichtig, dass man zumindest eine Anmutung hat, wie war der Originaltext und wie ist es übersetzt worden, weil das kann manchmal sehr weit voneinander entfernt sein. Und da gibt es auch, der Beck Verlag hat da wunderbare, also von der spanischen Lyrik, von der englischen, amerikanischen Lyrik, von der französischen Lyrik, also vom Mittelalter bis in die Gegenwart, zweisprachig mehrbändige Kassetten rausgegeben. Also wenn Sie da auf der Suche sind, hoch zu empfehlen, Beck Verlag.
Ja, das ist, also ich habe die Erfahrung gemacht bei vor vielen Jahren, wir hatten im Studium mal Dante Alighieri, die göttliche Komödie sozusagen, im Mediavistik-Studium an der Humboldt-Uni. Aber ich habe dann privat für mich gelesen die Übersetzung von Stefan George. Und dann dachte ich mir, das ist doch nicht der Dante, wie er da ausgedrückt wird. Das ist doch ein komplett anderer Dante Alighieri. Und das auch bis zu Baudelaire. Es kommen neue Baudelaire-Editionen, also nicht Editionen, neue Übersetzungen raus. Und das auch so. Aber am Ende kaufe ich, wie gesagt, nur zweisprachig.
Ja.
Und leider Gottes, wir können ja nicht alle Sprachen dieser Welt.
Wollte ich gerade sagen, Herr Göss. Kann
ich nicht lesen.
Ja. Aber trotzdem kaufen Sie zweisprachig, um einfach das nochmal zu sehen und nochmal zu spüren. Auch wenn Sie jetzt die Sprache gar nicht beherrschen, das hilft trotzdem, oder?
Richtig. Ich hatte dank Biografie sozusagen in einer Grundschule Russisch sozusagen verordnet bekommen und kann zum Glück noch kyrillisch lesen. Und dann, wenn Sie dann im Reklamverlag sozusagen zweisprachige Lyrik lesen, ob das jetzt Mandelstamm ist oder ob das jetzt Puschkin ist, dann kann man das noch aussprechen. Man muss ja, das ist übrigens auch von Ihnen wunderbar angesprochen worden, Lyrik muss nicht nur gesungen werden, sondern auch ausgesprochen werden. Ich habe mich da erinnert, was Enzensberger sagte, sprechen Sie jedes deutsche Wort 10-mal aus. Dann wissen Sie gar nicht mehr, ob das überhaupt noch...
Dann verwandelt es sich, ne?
Ja, also die Wandlung unserer eigenen Sprache in der Aussprache des Wortes.
Oliver Göss in Berlin, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf und tatsächlich für diesen Aspekt und das Thema der Übersetzung von Lyrik, die eben auch eine ziemlich große Herausforderung ist und sich im Laufe der Jahre eben auch verändert. Das haben wir gehört, je nachdem, wie man gerade auch klassische Lyrik versteht. Frank Fingerhut ruft uns an aus Hamburg. Moin nach Hamburg.
Ja, guten Morgen. Ich bin entschieden eingetreten für die neue Frankfurter Schule auf dem Höhepunkt der Pandemie und habe mich eines Mittels bedient, das bei Ihnen in der Sendung auch schon besprochen wurde, nämlich das Verschicken von Lyrik und kurzen Gedichten über WhatsApp-Chats, die ich aufgenommen habe als Video und dann geschickt und habe gedacht, mal sehen, ob das Menschen Freude macht. Und die Reaktion war unwahrscheinlich. Und ich habe nach einer längeren Pause bin ich dann wieder drauf gekommen und habe gedacht, fang mal wieder an. Und dann kamen so Meldungen aus dem Freundeskreis und Bekanntenkreis. Wo bleiben deine Gedichte? Und hast du doch versprochen? Und so weiter.
Die Stimmung sagt schon ab. Die Stimmung sagt, schick uns Gedichte bitte.
Dabei bin ich also ganz gediegen bei der neuen Frankfurter Schule hängen geblieben. Also Gernhard Traxler, Wächter und viele andere, von denen leider nur noch Hans Traxler lebt mit 93 Jahren. Aber Robert Gernhardt hat ja einen unglaublichen Schatz an Lyrik hinterlassen, darunter auch viele parodistische Dinge. Ein unglaublich kluger Kopf. Und ich würde gern ein ganz kurzes Gedicht daraus zitieren, das sehr schön zeigt, wie man romantische Lyrik des ausgehenden 18. oder 19. Jahrhunderts.
Sehr gerne. Das wäre dann ja live und nicht als WhatsApp-Video. Ne? Das richtig. Hätten wir jetzt hier live im Radio. Wunderbar, legen Sie los.
Und dieses Gedicht heißt Der Wanderer. Viel hätte nicht gefehlt, er hätte aufgeschrien. Da lag das Meer vor ihm, auf das die Sonne schien und fliegende Fische. So lange unterwegs, dass er zu träumen meint. Da liegt das Meer vor ihm und eine Sonne scheint auf fliegende Fische. Zu schön, um wahr zu sein. Er hat rasch kehrt gemacht, als er dann innehielt. War Berg um ihn und Nacht und heulende Hunde. Das sind so Dinge, da wird der Kopf ganz anders in Bewegung gesetzt. Man erwartet etwas Romantisches und denkt, na mal sehen, wo das hingeht.
Und dann gibt's den
genau
Bruch.
Damit hatte ich einen Nerv getroffen. Und dann kamen immer Anfragen, wann schickst du uns mal wieder was? Das macht Spaß, denn privat lese ich auch ganz gern Lyrik, obwohl das nicht unbedingt...
Was lesen Sie noch außer Frankfurter Schule?
Gernhardt sowieso, auch Ludwig Pohth. Der war auch mit seinen Bildgeschichten und Traxler ganz besonders wegen seiner fulminanten Weise, mit dem Knittelvers umzugehen. Ganz knappes Beispiel aus dem Gedichtband, der erschien in den 70er Jahren irgendwann. Paul der VI. Oder die Reise nach Jerusalem. Da kommt folgender Zweizeiler drin vor. Als Paul der VI. Ehedem gepilgert nach Jerusalem, da hat ihn mächtig angezogen der Berg, wo Jesus abgeflogen. Und in diesem Stil geht es dann so weiter, durch das Leben von Paul.
Liegt das gerade vor Ihnen oder haben Sie das alles parat, auswendig?
Das habe ich auswendig drauf. Ja. Weil das gibt es leider nicht mehr, das ist nur noch antiquarisch zu erhalten, genauso wie manche.
Oder in Ihrem Kopf.
Ja. Oder im Kopf, ja. Und ich lese auch gern mal Enzensberger und habe vor kurzem das ist natürlich dann immer so eine Sache, wenn jemand stirbt und nicht mehr unter uns ist, diesen Gedichtband Der Untergang der Titanic herausgezogen. Das war ein massives, unglaubliches Werk, bei dem man richtig auch zum Mitdenken angeregt wurde. Und das begeistert mich. Und wenn ich so eine Begeisterung empfinde, auch bei Rühmkorff, dann gebe ich das gerne weiter.
Frank Fingerhut aus Hamburg, ich danke Ihnen sehr.
War mir ein Vergnügen.
Ebenso, viele Grüße. Dankeschön.
Ja, danke, mach ich. Tschüss.
Tschüss. Andrea Wieczorek schreibt uns hier, darüber haben wir auch schon gesprochen, über die Vermittlung von Lyrik in der Schule. Aus meiner Schulzeit, schreibt sie hier, ist mir leider auch nicht viel Gutes in Erinnerung geblieben. Ein Déjà-vu hatte ich mit meinem Sohn, als er in der Grundschule den Handschuh von Schiller ausländisch lernen musste. War schwierig, bis ich auf die Idee kam, das Gedicht mit ihm zu rappen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und hat vor allem funktioniert. Und dazu schreibt noch Olaf Hamann, wo grenzt sich Lyrik eigentlich zu Rap-Texten ab? Also, da sind wir bei, ja, ich glaube, der weltweit erfolgreichsten Musikform im Moment überhaupt, nämlich Rap und Hip-Hop. Was hat die eigentlich, Caroline Kallis, vielleicht die Frage an Sie, die Sie ja auch mit Musik zu tun haben, selber auch Musik nutzen für Ihre Lyrik, was hat die eigentlich für die Lyrik bewirkt?
Das ist eine gute Frage. Ich bin gar nicht tief drin in Rap und Hip-Hop. Aber klar, ich glaube, es ist einfach eine Jugendbewegung ja letztendlich aus den USA gewesen, ne? Die irgendwie einfach ganz andere Menschen irgendwie die Möglichkeit gegeben hat, sich auszudrücken und ein großes, großes Publikum zu erreichen.
Und ihre schwierige Lage auch zu formulieren, ne? Die soziale Lage, in der sie sind oder die Gewalt, von der sie umgeben sind.
Genau, das alles auszudrücken und insofern wirft man der Lyrik ja immer oder auch der geschriebenen Lyrik immer ja sehr vor, ne? Sehr, sehr hermetisch zu sein, sehr kopflastig zu sein und das hat natürlich irgendwie, glaube ich, viel geöffnet auch nochmal, ne? Was alles möglich ist, was alles denkbar ist und wo es dann auch Hunderttausende von Zwischenformen gibt, ne? Also was man mit Musik und Lyrik machen kann, ne? Also da gibt's auch im deutschsprachigen Bereich, wie mit Michael Fehr oder Lydia Daher, ganz tolle Leute, die, glaube ich, eher vom Schriftsprachlichen, von der Sprache her kommen, auch Musik machen und dann aber auch wiederum Musikerinnen und Musiker, die auch sehr, sehr dichte Texte machen. Also es ist einfach eine so große Bandbreite da und da ist natürlich Rap und Hip-Hop eine, die auch wirklich ganz, natürlich ganz, ganz stark über den Rhythmus geht, ne? Die also einfach auch eine unglaubliche Geschwindigkeit und Textmenge hat, ne? Also es, da ist einfach ja auch wahnsinnig viel zu entdecken in diesem Zwischenraum.
Ulrike Geist, wie ist es bei Ihnen und Ihrer 18-jährigen Tochter, die jetzt gerade in Ihrem Laden steht und Sie vertritt in der Lyrikhandlung Hölderlin-Turm, Tübingen? Hören Sie da aus Ihrem Zimmer, falls sie noch bei Ihnen wohnt, öfter Hip-Hop?
Was sie hört, weiß ich nicht. Sie macht das nicht laut, sie hört das über Kopfhörer. Ah, aber okay. Auf jeden Fall denke ich, dass ich da
sehr rücksichtsvoll gegenüber ihrer Mutter
ein Kreis schließt, dass eben die Musik und die Lyrik eigentlich wirklich zusammengehören und natürlich auch so, wie jetzt die Dame am Telefon sagte, viel eingänglicher sind, sich leichter merken lassen. Und die Lyrik, wie wir sie heute rezipieren, also im stillen Kämmerlein mit dem Buch auf dem Schoß, das so ist sie eigentlich nicht gedacht. Sie gehört zumindest gehört, also akustisch gehört, am besten aber unterlegt mit Musik und da geht sie mitten ins Herz und eigentlich belegt das mit dem Rap, dass dann dieses Gedicht, der Junge, das dann einfach wirklich problemlos auswendig lernen konnte.
Das ist doch eine gute Idee, oder? Also oder den Handschuh von Schiller einfach mal durchzurappen.
Ja. Und ja auch wenn man die Texte jetzt, das kommt ja auch immer mehr von Bob Dylan oder Leonard Cohen, dass es da jetzt auch Lyrik-Editionen gibt, also von diesen ganzen Texten, die wir von den Popsongs kennen, das sind oft ganz anspruchsvolle lyrische Texte.
Dann haben wir noch viele Fragen tatsächlich nach Tipps, Ulrike Geist. Also Ingrid Schmidt schreibt uns aus Genf, die hat einen eigenen Tipp, ein Lyrikband von Eva Strittmatter, Wildbirnenbaum. Den hat sie gefunden in der Bibliothek der Fondation Michalski in der Schweiz. Seitdem sucht sie immer wieder neue Lyrikbücher und erlabt sich an ihnen, so hat sie es geschrieben. Und dann Frank Hasner aus Dresden schreibt uns, welchen Gedichtband würden Sie empfehlen von Emily Dickinson? Ulrike Geist.
Ja, da gibt's derzeit greifbar eigentlich nur sämtliche Gedichte. Den habe ich auch im Laden.
Deutsch und Englisch?
Ja, der ist sogar zweisprachig. Mhm. Genau. Also das ist, der heißt Sämtliche Gedichte, hat keinen anderen Namen und das sind sehr lesenswerte Texte, auch von einer Frau. Einer sehr emanzipierten Frau.
Ja, und glaube ich ein großer Name, ne, in der Lyrikgeschichte.
Ja.
Caroline Kallis, ich habe Sie gerade atmen hören.
Nee,
das war nur okay.
Ich dachte gerade darüber nach, weil es gab, glaube ich, auch mal, waren das Briefe oder Tagebucheintragungen von ihr, aber da weiß ich gar nicht mehr, ob die noch lieferbar sind, weil das eine Weile her ist, dass die auf den Markt kamen. Deswegen habe ich meinen Atmer nicht mehr laut gemacht, sozusagen.
Mit einem
aber
Atmer
ich schätze
noch
sie auch sehr. Also, ja. Genau. Ich schätze Emily Dickinson auch sehr. Ne? Gibt es tolle Übertragungen. Da auch nochmal auf dieses Thema der Übersetzungen hinweisen, unbedingt.
Also auch wenn die Erben von Emily Dickinson vielleicht davon nicht mehr viel haben, aber ich glaube, die Urheberrechte sind ja auch abgelaufen in diesem Fall. Wir reden ja hier vom 19. Jahrhundert, USA 19. Jahrhundert. Das heißt also, dass man vieles dann eben auch im Netz einfach findet. Ne? Einfach ein bisschen googeln und die Texte sich sucht. Ich meine, das ist vielleicht nicht besonders poetisch und schön, aber da findet man das meiste, oder?
Ja. Es gibt vielleicht auch das noch als Hinweis, auch als Tipp fürs Netz, zweierlei vielleicht sogar.
Also das wohlgemerkt, in dem Fall muss ich sagen, also wirklich bitte dann nur das nutzen, wo das Urheberrecht abgelaufen ist, muss ich mal an der Stelle auch sagen.
Ja, genau.
Das muss man, glaube ich, wirklich mal feststellen.
Ne? Ja, genau.
Muss man auch mal feststellen. Und Übersetzungen sind auch mal, glaube ich, ein eigener Wert. Aber wenn man die Originale sucht, dann reden wir von 75 Jahren nach dem Tod der Autorin.
Das stimmt, genau das.
Nochmal festgestellt, nicht, dass Autoren und Autoren sich beschweren und sagen, hallo, Literatur im Netz, Google und dann Copy-Paste. Nein, so einfach ist es nicht.
Genau, aber als Netzempfehlung, das wollte ich noch loswerden, wollte ich die Lyric Line empfehlen.
Da sind
nämlich tatsächlich Originalsprachen, also weil wir ganz vieles heute auch darüber gesprochen ist, wie wichtig es ist, Gedichte gesprochen zu hören. Und da ist diese Lyric Line wirklich eine ganz riesige Fundgrube, weil ganz viele zeitgenössische Autoren, aber auch aus den Anfängen des Jahrhunderts, wo es einfach auch schon Aufnahmen gibt, da kann man wirklich nach Autorinnen und Autoren suchen und kann die wirklich selbst sprechen hören, wie sie ihre Gedichte lesen. Und auch das macht nochmal total viel Spaß und eröffnet auch nochmal unterschiedliche Interpretationszugänge, wenn man da auch die eigenen Stimmen, das Lesen hört. Das
bin ich ganz bei der Caroline. Ich höre da so oft rein, wenn ich dann Ingeborg Bachmann ihre Gedichte in ihrem Wiener Schmäh lesen höre mit ihrer Stimme, mit ihrer besonderen Stimme. Also das ist wirklich eine herausragende Leistung und ein Riesenprojekt, diese Lyric-Line, wo es klar, es ist Gegenwartslyrik vor allem oder neuere Lyrik, also Emily Dickinson wird man jetzt dort nicht finden, aber es ist ein Schatz. Gehen Sie drauf, hören Sie die Stimmen der das ist nochmal ganz anders, wie wenn das ein Sprecher macht oder
das sind
ein
wirklich aber auch zum Teil da lyricline.org, ne, ist glaube ich das Portal, was es schon seit ein paar Jahren gibt, wo man eben da auch wirklich schön recherchieren kann, ist auch schön aufgebaut, wo man auch historische Aufnahmen dabei hat, aber ich glaube mit Emily Dickinson, da ist sie einfach zu früh gestorben. Im 19. Jahrhundert, da gab es dann leider keine Aufnahmen. Man hätte gerne so ein paar Lyrikerinnen und Lyriker gehört, aber es ist uns nicht vergönnt. Dann schreibt uns Barbara Reimann, sie schwelgt hier in Erinnerung angesichts unserer Sendung, schreibt sie, ob nun über Haus- und Gebrauchslyrik im Hause meiner Eltern von Klassikern bis Heinz Erhardt und Morgenstern oder während meiner Jugend von Fried, Aitmatow, Neruda, schreibt sie hier in Großbuchstaben übrigens, ganz groß, Neruda, also Pablo Neruda, 4 Ausrufezeichen dahinter, immer waren und sind mir Gedichte Wegbegleiter, Tröster und Mutmacher gewesen. Mein Mann und ich haben uns gegenseitig Gedichte, zum Beispiel von Fried, geschrieben. Und ich komme seit einiger Zeit darauf zurück, wieder Gedichte zu lesen und zu genießen. Vielen Dank für Ihre Sendung und die inspirierenden Anmerkungen. Sehr gerne. Viele Grüße nach Geisenheim. Barbara Reimann hat uns dort geschrieben. Und am Telefon ist jetzt aus Dessau Karin Schneider. Schönen guten Tag, guten Morgen.
Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Na, es regnet zwar, aber ist egal.
Ja.
Ich möchte einige Anmerkungen machen. Es geht bei Ihnen recht hochwissenschaftlich zu, bei mir nicht. Ich habe in der 10. Klasse ein deutsches Gedichtbuch, Lyrik aus 8 Jahrhunderten, vom Aufbau Verlag bekommen. Und seitdem bin ich Lyrik-Fan. Und nach Weihnachten konnte ich mindestens die Hälfte der Gedichte auswendig. Und ich bin jetzt Vorleserin Förderverein der Bibliothek in Dessau und gehe in Seniorenheime. Und da kommt immer ein Gedicht und dann ein Lied oder ein Akkordeonspieler begleitet mich einmal Musik. Und ich muss sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bringe die alten Gedichte, zum Beispiel jetzt April war ja der Osterspaziergang von Goethe, und das sprechen wir dann fast gemeinsam, weil diese Gedichte kennen die
vom Eise
alle noch aus der Schule, und dann fangen sie auch den Text mit an, sodass ich sage, na, da brauche ich doch hier gar kein Gedicht aufzusagen, das könnt ihr doch besser als ich. Ja, und ich muss sagen, es macht Spaß. Und wenn ich die Klassiker bringe, dann suche ich mir dann entsprechend auch immer die Gedichte von Lene Vogt raus auf Sächsisch, die Klassiker auf Sächsisch gebracht hat, gedichtet hat, und wunderschön. Und da sind sie eigentlich auch alle begeistert. Und natürlich die Neuen auch, bei gerade Eva Strittmatter, jetzt ist Frühling, und da bringe ich hier das Buch Du liebes Grün von Eva Strittmatter und Erwin Strittmatter, oder eben auch die Gedichte von Robert Gernhardt. Und natürlich auch unsere, wie Sarah Kirsch und so weiter. Und egal wie, jeden Monat gibt es ein neues Programm, und ich bin dann immer angesagt als Kulturprogramm. März, April, Mai. Ja.
Weil Sie gerade von unserer gesprochen haben, Sie meinen sozusagen die ostdeutsche Literaturgeschichte, das ist nochmal besonders wichtig?
Ja, für ja, weil ich das nämlich gerade auch in der Zeitung gefunden habe. Ich bin auch noch Vorleserin in der Kinderbücherei, und dann lese ich meistens Kinderbücher aus DDR-Zeiten vor. Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt oder die Schwalben-Christina. Es gibt so schöne Bücher, die nicht politisch waren, aber die wunderschön sind, und die ziehe ich natürlich fast den heutigen vor. Mhm. Ja. Ja,
also es
und
ist auch
Märchen.
Ja, Märchen. Ja. Aber dann nicht in Form von Gedichten, sondern eben Märchen.
Nein. Ja. Es gibt auch, natürlich, es gibt auch Gedichte als Märchen oder so, aber nein, dann lese ich richtig vor. Ja.
Also es ist Teil des Lebens, oder? Es ist Teil eines
ich
Lebens.
Ich beschäftige mich täglich. Im MDR Kultur gibt es ja Tag um 11 ein Gedicht. Und Sonntag höre ich immer 11 Uhr. Entschuldigung, das ist ein bisschen Reklame. MDR Kultur, dann Rätselquiz, und anschließend kommt dann auch immer ein Gedicht. Und dann merke ich, entweder du hast das schon im Programm oder nein, das brauchst du. Und dann muss ich mir das rausziehen. Ja.
Also das ist wirklich toll zu hören, oder Caroline Kallis, Ulrike Geist, was Gedichte bewirken können, auch gerade bei Älteren, die vielleicht auch nicht so viel Kontakt zur Außenwelt haben, dass Gedichte so Kraft geben können.
Ja, und dass sie bleiben. Sie vergehen nie, und wir vergessen sie auch nie, wenn wir sie mal inwendig gelernt haben. Das ist wie das Fahrradfahren, und es muss nur hochgeholt werden, und es ist alles wieder da, wie eh und je.
Ja, genau. Deswegen ist genau, das ja auch so wichtig. Ja.
Unbedingt, und ich gehe ganz beglückt aus dieser Sendung selbst sozusagen, weil es jetzt so schön war zu hören, wie viele Menschen die Gedichte noch lesen und präsent haben, und welche Vielfalt da auch gelesen wird, und insofern finde ich, und welche Projekte es alles gibt, das auch am Leben zu erhalten und weiterzutragen, so, das fand ich jetzt richtig beglückend heute.
Karin Schneider, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Sind Sie am Wochenende wieder unterwegs mit Gedichten?
Nein, nicht. Erst Mai, da habe ich einen persönlichen Rückblick auf meine Mutter. Die hatte immer am 1. Mai Geburtstag. Mhm. Ja.
Auch
ich bin
auch
schon
gelegen.
77, und meine Mutter wäre jetzt über 100 geworden. Ja. Ja.
Trotzdem auch nochmal Gelegenheit, Gedichte zu lesen? Oder?
Mache ich immer.
Mhm. Sich selbst?
Ja, natürlich.
Jeden Tag.
Ich freue mich auch immer auf neue Gedichte, die ich noch nicht kenne und habe.
Wo nehmen Sie die her? Haben Sie einen guten Buchladen bei sich um die Ecke? Oder?
Ich bin doch in der Bibliothek.
Stimmt, haben Sie gesagt, da sind Sie ganz nah dran. Richtig.
Ja. An der Quelle, ja.
Ja.
Karin Schneider, vielen Dank. Viele Grüße ins schöne Dessau.
Ja, richtig.
Danke.
Grüße zurück.
Ja, Dankeschön. Dankeschön.
Tschüss.
Also wir hören es, ne? Es ist wirklich beeindruckend, welche Kraft Lyrik entwickeln kann. Und man dachte immer, das sei, ja gerade wenn man jetzt von Lyrikbänden und Büchern spricht, so ein Nischenphänomen. Aber wenn ich jetzt so mich jetzt so umschaue in den letzten 2 Stunden, die wir hier gemeinsam verbracht haben, es ist überhaupt kein Nischenphänomen, oder?
Ja.
Oder doch?
Teils. Ja. Also ich meine,
das spricht jetzt die Buchhändlerin.
Ja,
kann man damit Geld verdienen als Buchhändlerin?
Nicht allein. Also man muss sehr viel anderes noch tun, was ich auch mache. Also mit Nachlesen und Lyrikbriefen. Und also es ist nicht einfach. Und ja, sie werden in keiner normalen Buchhandlung auf irgendeinem Tisch am Eingang Lyrik finden. Also da liegen die Krimis und noch ein Krimi und noch ein Ratgeber und noch ein Kochbuch. Und die Lyrik hat eben unverdienterweise immer noch dieses Nischendasein. Und ich hoffe einfach, dass mein Laden diese wunderbare Gattung
noch ein bisschen,
ja, da ein bisschen raushelfen kann.
Und
vielleicht auch zum Abschluss der Sendung jetzt auch, es gibt ein ganz tolles Zitat, das hatte ich auch lange an meiner Tür hängen, das hat der Schöffling Verlag mal in seinem, der sehr viel Lyrik verlegt, auf seinem Verlagsprospekt abgedruckt. Das heißt, ihr lest keine Lyrik, seid ihr wahnsinnig. Und das stammt von Maria Gazzetti.
Ja,
und das trifft es auf den Kopf.
Ja,
wer das nicht tut, der ist wahnsinnig.
Das sagt Ulrike Geist, Inhaberin der Lyrikhandlung am Hölderlin-Turm in Tübingen. Da fahren Sie jetzt wahrscheinlich gleich wieder hin, um dort wieder, ja, Lyrik zu verkaufen, über Lyrik zu reden, von Lyrik umgeben zu sein. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, wünsche viel Erfolg weiterhin. Und natürlich Caroline Kallis, die in unserem Übertragungswagen war auf der Leipziger Buchmesse. Dort, wo sie ihren neuen Lyrikband vorstellt, Teilchen Zoo. Auch damit viel Erfolg. Und vielen Dank.
Vielen Dank, vielen herzlichen
ja,
Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass wir für die Lyrik sprechen durften. Alles Gute.
Dankeschön.